Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Und heute zu Gast ist Dr. Jenny Meyer. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Sie war nämlich schon mal in diesem Podcast. Wir haben damals 2018 über New Work und den digitalen Arbeitsplatz gesprochen. Und in den darauffolgenden Jahren ist sie zurückgekehrt zu ihren wirtschaftswissenschaftlichen Wurzeln. Und genau deshalb hat sie sich jetzt auch mit dem Thema Kapitalismus neu gedacht direkt angesprochen gefühlt. Sie hat mir eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, Frank, das Thema ist super interessant, können wir mal telefonieren, ich würde mich gern mit dir austauschen. Ich habe gesagt, auf jeden Fall, aber die einzige Bedingung, ich drücke auf den Record-Button. Also wir nehmen dieses Gespräch einfach auf. Und ich glaube, das ist meine Hypothese, genau diese Gespräche, die so aus dem Flow heraus entstehen, ich möchte jetzt mit dir reden, das sind die besten. Und dann habe ich den Record-Button gedrückt und das Gespräch wurde aufgenommen. Sie hat sich angesprochen gefühlt, und das ist ganz wichtig, um das vielleicht zu verstehen, weil sie gerade einen Think-and-Do-Tank namens Beyond Profit aufbaut. Da geht es natürlich um die Wirtschaft, um das Wirtschaften jenseits der Profitmaximierung. Also wie können wir Wirtschaft neu ausrichten? Wie kann Wirtschaft sozial und ökologisch nachhaltig gestaltet werden? Das ist ihr Background. Dann kam der Record-Button und jetzt hörst du das Gespräch. Ich bin richtig happy. Ich hoffe, du auch. Los geht's jetzt mit Dr. Jenny Meyer. Du hast mich ja kontaktiert wegen des Schwerpunktes. Musst du mal ganz kurz sagen, warum oder was dich da getriggert hat, dass du gesagt hast, wir müssen reden
oder Frank, uns unterhalten. Setz dich hin, wir müssen reden. Ich habe ja mich jetzt auch beruflich wieder umorientiert und bin zum Jahreswechsel über das Thema Gemeinwohlökonomie gestolpert. Sagt dir das was oder muss ich es erklären?
Ja.
Okay. So, und in dem Zusammenhang, ich bin ja eigentlich Ökonom, also was ja promovierter Volkswirt sogar, und habe ja irgendwie in den letzten Jahren da so ein bisschen, Ausflüge ja in andere Richtungen gemacht und gar nicht so sehr an meinen ökonomischen Wurzeln irgendwie gearbeitet oder gehangen. Ja, und als ich das halt so entdeckt habe, habe ich gedacht, ach wow, ich bin halt im Herzen doch ein Ökonom, ne? Habe halt dieses Thema so in mich aufgesaugt und dann, wie das ist, ne, wenn man in so eine neue, was heißt neue Welt, aber in so eine wieder neue Welt oder Neuentdeckung, Wiederentdeckung eintaucht, bin ich halt von da dann über die Donut-Economy und über Postwachstum und Purpose-Economy und all diese ganzen Bewegungen und dann dachte ich, ich habe das Gefühl, ich bin endlich gedanklich zu Hause angekommen, weil ich dann gemerkt habe, dass genau das, was mich die letzten Jahre in meiner Berufspraxis eben so frustriert hat oder auch so immer so eine Suchende hat sein lassen, ist diese Ausrichtung an, Profitmaximierung, Gewinnstreben, was man halt in der Wirtschaft klassischerweise so hat. Und dann halt zu sehen, auf einmal, wow, es gibt Bewegungen, die genau das auch so sehen, die auch erkennen, aber hier läuft einiges schief und unser Planet und die soziale Ungleichheit und alles nicht geil, aber es gibt andere Möglichkeiten, also wir müssen diesem kapitalistisch orientierten System, wir können dem irgendwie auch die Stirn bieten, es gibt andere Ideen, es gibt Alternativen und die müssen nicht gleich Sozialismus oder Kommunismus heißen. Und dann dachte ich so, wow, ja, deswegen habe ich damals eigentlich VWL studiert und habe mich halt so, ja, sofort da wiedergefunden. Und und dann bin ich ja auch gerade dabei, einen Think Tank in dem Bereich zu gründen. Und dann habe ich es halt gelesen und dachte, ja, Kapitalismus Neudenken passt da eigentlich total gut rein. Und so kam es.
Ja, ach cool, weil das heißt, du hast in den letzten Jahren, das war dann eher so unterschwellig, also da war irgendwas, was dich gestört hat, ja. Irgendetwas, was du dann auch gar nicht greifen konntest, genau. Wahrscheinlich. Ne?
Ja, also es war Punkt, genau so ist es, ja. Überraschend, aber ja, auch mit 40 oder fast 40 kann man sich neu entdecken, ja. oder wiederentdecken.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du sagst, VWL studiert und jetzt wieder angekommen, das heißt, du hast VWL mal studiert, um was zu machen? Also Wirtschaft zu formen, Wirtschaft gemeinwohlmäßig zu gestalten, weil das, wie kann ich das greifen?
Das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich wollte damals entweder Politik oder VWL studieren. Du siehst schon, es ging grundsätzlich so schon in die gleiche Richtung.
Ja.
Aus Gründen wurde es dann irgendwie VWL und ich sag mal jetzt ganz platt gesprochen, dachte ich immer, okay, also erstens, ich will verstehen, wie ist das Zusammenspiel zwischen Staat, Haushalte, Unternehmen, Finanzmärkte, ne? Also wie ist das Zusammenspiel? Ich will es A verstehen, um dann B mit diesem, basierend auf diesem Verständnis, die Welt retten zu können. Also im Sinne von zum Beispiel Arbeitslosigkeit beseitigen, soziale Ungleichheit beseitigen, dafür sorgen, dass es jedem gut geht. Gemeinwohl, ne? Also das ist der Gemeinschaft, dass jeder irgendwie ein cooles Leben haben kann. Das war so meine ganz naive Vorstellung. Ist anders.
Und dann ist man
gekommen.
Ja. Dann kommt man in die Welt, ist fertig, ausgebildet, du sogar mit einer Promotion und dann merkt man, oh, die Welt da draußen ist, oder wie wir auch irgendwie in einem gemeinsamen Netzwerk, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, da geht's um Sales Funnel, da geht's um Marketing-Optimierung und hier noch eine höhere Conversion Rate und die DSGVO ist egal, dann rechnen wir halt mit den Abmahnkosten, das sind Werbekosten, Hauptsache genau. Die Klicks stimmen und so. Also diese Profitmaximierung, die dann ja nicht nur punktuell auftaucht, sondern ja, so wäre es jetzt meine Sicht, sondern auch in unserem Privatleben ja überall unterwegs ist. Ne? Also was bringen mir die Freunde? Was bringt mir dieses Hobby? Mhm. Was bringt mir dieses Ehrenamt? Also diese Maximierung jeglichen Tuns, dieses alles muss irgendwie auf mich, auf meine Marke, auf meine Persona einzahlen. Ich muss die Zeit optimieren. Also es ist ja nicht nur, ich verdiene jetzt 100 Euro mehr oder das Unternehmen hat 10% mehr Umsatz, sondern es ist ja auch ganz tief in unsere Köpfe eingedrungen, mittlerweile auf allen Ebenen zu finden.
Absolut, also dem kann ich nur zustimmen und das finde ich auch dieses Erschreckende, auch halt dieses, wie du schon sagst, dass es sich in alle persönlichen Bereiche bezieht oder reinzieht, aber auch halt dieses Konsumverhalten. Ne? Ich meine, du und ich, wir sind ja auch eher in einer Blase, wo das gar nicht mehr so im Vordergrund steht, aber es gibt so viele Menschen, für die einfach das noch das A und O ist, sich ständig neue Schuhe, Handtaschen, Autos kaufen zu können, also wirklich Konsum von Gütern, aber auch genau Konsum von Erlebnissen, Konsum von Reisen, Konsum von Zeit, ne? Also es ist ja alles, ist immer so Konsum und mehr und ich brauche mehr für meine Bedürfnisbefriedigung und das geht ja Hand in Hand mit dieser Vorstellung, die halt leider auch irgendwo nach wie vor in der Neoklassik auch im Studium vermittelt wird, dieses, dass alles immer unbegrenzt wachsen kann. Und das kann es halt nicht. Ja. Ne? Also auch in der Natur gibt es kein unbegrenztes Wachstum. Und das, ja, optimieren, maximieren und ohne vor allem halt zu diese Konsequenzen zu betrachten, die das halt nach sich zieht. Ne? So dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Und das finde ich halt das Erschreckende. Also umso schöner, dass es Gegenbewegungen gibt, ne? Aber das ist eigentlich nicht schön.
Ja, das Thema Konsum, das nimmt bei mir auch keine große Rolle ein. Also ich mache das nicht, weil ich denke, ich habe jetzt Bock zu shoppen. Das hat man vielleicht mal, wenn man sagt, boah, jetzt mal wieder, ich bräuchte mal neue Sachen oder so. Ne? Ich habe irgendwie, die Leute gucken schon an, weil die Hose irgendwie. Also das, man sieht, das ist jetzt kein modisches Loch in der Hose, das ist ein Loch, weil abgetragen und irgendwie das Flicken, das funktioniert auch nicht mehr. So, ich bräuchte mal eine neue Hose oder so. Und dann spürt man wieder so ein bisschen diese Lust, ne? Dieses, das ist ja schon nett. Aber wenn man das mal durchdacht hat und sich auch vergleicht, ich war Anfang 20 auch so ein Konsum-Junkie, würde ich sagen, so samstags. Weiß das noch, ich habe ja mal im Süden gelebt für eine kurze Zeit. Da bin ich dann samstags nachmittags nach München in die Innenstadt und habe dann da so richtig schön mein Geld auf den Kopf gehauen. So, und auch mit Sachen, die ich gar nicht toll fand. Ne? Das war einfach so ein Rausch, so ein klassischer Kaufrausch. Und wenn ich jetzt einkaufe, dann spüre ich manchmal diese Tendenz, dieses, ich weiß noch, wie es früher mal war, aber so ist es nicht mehr. Ne? Also man merkt, da ist noch irgendwas drin, aber es kommt nicht mehr so raus. Ich hoffe, ich habe es bekämpft erfolgreich, habe es behandelt, wie auch immer, ne, man so machen kann. Aber ich glaube, dass dieser Konsum und dieses System ja natürlich auch sich so bedingt. Ne? Also Gewinnmaximierung auf der anderen Seite führt ja, da hat als notwendige Bedingung, dass andere Menschen sagen, ja, wir brauchen immer mehr. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir, so wie wir Universitäten gestalten, wie wir Schule aufbauen, dass wir sagen, ja, warum lernt man denn nicht in der Schule ganz andere Dinge? Mhm. Ja, weil wir ja in einem System leben, wo man maximal viel konsumieren soll. Mhm. Ne? Also ich glaube, da sind auch Verbindungen, die uns oft gar nicht so bewusst sind. Und ja, wenn man dann so triebgesteuert oder wie ein Junkie, wie ich es gerade beschrieben habe, durch die Gegend rennt, dann, ja, ich finde das dann immer erschreckend, wie wenig man dann bei sich selbst ist. Das war ich früher nicht. Da bin ich einfach nur nach München gegangen, habe mir die Kohle da rausgehauen. Ich wusste, okay, wenn ich das viermal im Monat mache, dann habe ich jeden Samstag das zur Verfügung. Das war auch einbudgetiert. Und ja, irre. Also.
Ja, total. Und was ich halt irgendwie dann so schade finde, ist, dass dieses Verhalten, aus dem ja viele vielleicht auch von sich selber, sage ich mal, nicht rauskommen, weil sie es vielleicht nicht können oder auch einfach gar nicht drüber nachdenken, dass das dann noch leider auch von unserer Regierung häufig noch befeuert wird. Ne? Also im Sinne von jetzt gerade während Corona oder auch jetzt im Nachgang, oh Gott, die Konsumlaune ist, wenn ich schon höre, die Konsumlaune ist gesunken, wo ich schon denke, juhu. und die Regierung irgendwie in Panik verfällt, oh, die Konsumlaune ist gesunken und jetzt wir müssen jetzt hier, keine Ahnung, 300 Euro für Familien pro Kind, damit die wieder den Konsum ankurbeln können. Und überhaupt der Niedergang des Einzelhandels kam neulich auch in unserem Podcast, ne, weil jetzt irgendwie halt die Leute nicht mehr so viel einkaufen, wo ich denke, das ist eigentlich eine gute Entwicklung, wenn man bedenkt, wo wir in der Ressourcenausnutzung unseres Planeten stehen, dass man sagt, okay, ist eigentlich ganz cool, wenn die Konsumlaune sinkt und die Leute weniger konsumieren. Und dann geht halt, ne, immer so sofort dieses Lämpchen an, oh, die Wirtschaft, die Arbeitsplätze. Und dass da nicht mal eingehakt wird und zu sagen, okay, offensichtlich ist hier irgendwo eine Krise, also in Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht so, wir hatten jetzt ja so viele Krisen, aber dass dann nicht schlaue Berater auch einer Regierung halt sagen, okay, dann lasst uns aber mal gucken, wie wir trotzdem, ich sag mal, unseren Wohlstand halten können, aber eben nicht sofort wieder denken, wir lösen alle Probleme, indem wir wieder reinbuttern und wieder mehr kaufen und damit wieder mehr produziert wird, damit wieder mehr Wachstum haben, sondern mal innezuhalten, zu sagen, okay, können wir nicht vielleicht auch auf diesem Niveau, wo wir gerade sind, anfangen umzuverteilen, anfangen anders zu denken, anfangen anders zu nutzen, um für alle was Gutes zu tun und dabei noch unseren Planeten nicht über Gebühr mehr noch zu strapazieren.
Und das also meinst du, es ist schade. Oft so ein Festhalten an alten Prinzipien, alten Denkmustern und nicht dieses, okay, was könnte da denn sonst noch kommen?
Voll.
Meinst du, das ist so das Hauptproblem, ja?
Das ist das Hauptproblem und das ist halt nicht nur das Hauptproblem, ich sag mal, bei den meisten Staaten, also vor allem in den westlichen Ländern, sondern auch, weil wir jetzt, ne, auch eingestiegen sind mit dem Thema Universität. Ich habe jetzt viel auch mit Leuten, auch mit jungen Leuten, also Studenten oder Studierenden Kontakt, die auch Wirtschaftswissenschaften studieren, die sagen, sorry, dieses, so wie auch VWL heute noch gelehrt wird, ist halt noch so auf, also so neoklassisch, noch so auf, ich sag mal, kapitalistische Marktorientierung ausgerichtet, dass wenn du nicht von selber drauf kommst, das irgendwie blöde zu finden und drüber nachzudenken, hey, das könnte auch irgendwie vielleicht anders funktionieren, werden genau wieder diese Menschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, produziert in dieser Bildungsinstitution, ja, Universität, die genau wieder so weiterdenken und genau wieder so an dem festhalten, nee, es muss aber unbedingt Wachstum geben, es muss unbedingt Gewinnsteigerung geben, ist, ne, so. Also da liegt so viel im Argen, dass wo man an der, ich will nicht sagen an der Wurzel, aber in der Bildung schon ansetzen könnte, anders zu denken oder zumindest, ich sag mal, offen zu sein, über andere Ansätze auch zu sprechen.
Ja, ich finde das Interessant, weil wenn man sich einmal auf diese Fragen einlässt, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da die Antworten hätte, das bei Weitem nicht, aber wenn man dieses Spielchen mal anfängt zu spielen und einfach mal nachdenkt, okay, jetzt sagst du, man könnte ja was anderes anfangen zu denken, so fängt's an, lasse ich mich drauf ein. Und dann kommt diese Situation, ich hatte sie just heute Morgen, ich habe einen Podcast gehört von einem Aufsichtsratsvorsitzenden, der dann die Politik kritisiert hat, und ja, wir brauchen Wachstum. Und das war das erste Mal. Dann hat er gesagt, ja, und dann hier und dann weniger Staat, mehr Wirtschaft, sonst wenig Wachstum. Wenn wir müssen wachsen. Und also es kam immer wieder dieses Wachstumsdogma raus. Und meine Erfahrung ist, wenn man sich einmal auf diese Themen einlässt, dann hört man auch anders diesen Podcast. Ne? Also ich saß da und dachte so, krass, das ist jetzt irgendwie Professor Doktor so und so, der ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von einem riesigen Laden. Stellt der sich diese Fragen? Lässt der sich drauf ein? Hat der schon mal was zum Thema Gemeinwohlökonomie gelesen? Donutökonomie oder Postwachstumsgesellschaft oder? Und das sind Dinge, die frage ich mich dann und ich bin mir nicht sicher. Also ich kann mir vorstellen, dass der, wenn er das hört, einfach nur sagt, ja, so ein Schwachsinn, das funktioniert nicht. Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft, so hat es zu sein. Und ich sage, ja, super, hat funktioniert, alles toll, aber vielleicht kann das andere ja noch dazukommen. Es ist ja kein Entweder-Oder, es kann ja ein sowohl als auch und ein und. Und vielleicht gibt es auch sowas wie ein Wachstum, ohne das so zu definieren, wie wir es heute machen. Ne? Also
ja, oder vielleicht ist, ich glaube, das ist ein guter Punkt, so wie wir Wachstum heute definieren, weil wir definieren Wachstum heute vor allem als Wachstum der Wirtschaftsleistung. Ne? Also es geht um BIP-Wachstum, das ist das Bruttoinlandsprodukt, das ist die Wirtschaftsleistung eines Landes. Es geht um, bei einer Firma, bei einem Unternehmen geht es um Umsatzwachstum, Umsatzsteigerung. Ne? Also es geht, Wachstum per se ist ja nichts Schlechtes, sondern ist ja was Natürliches. In der Natur Dinge wachsen. Ja. Aber die Frage ist, muss es immer Umsatz sein? Muss es immer Wirtschaftsleistung sein? Oder kann ich auch mal was anderes wachsen? Vielleicht die Zeit, in der Menschen glücklich und zufrieden sind und diese Zeit mit ihrer Familie verbringen. Ich weiß, es ist jetzt sehr abstrakt und wenig greifbar, weil man es eben nicht messen kann. Und das ist halt an diesen ganzen auch Wachstumskennzahlen natürlich das Schöne. Sie sind so schön einfach greifbar. Es ist eine Zahl, kannst du messen, kannst du vergleichen, kannst du sehen, wo stehen wir. Aber da zu sagen, okay, was macht's denn aber eigentlich aus? Was müsste denn wachsen, damit diese Gesellschaft, dieser Planet gesund ist, werden kann und dann bleiben kann? Ja? Das ist halt dieses Thema. Wachstum wird, wenn, dann glaube ich, zu klein, nicht zu klein, aber zu eindimensional gedacht. Ja,
wir hatten auch schon hier im Podcast den Begriff Leistung definiert, was für mich schwierig war, wo ich auch im Nachgang noch viel drüber nachdenken musste. Ich finde es auch gut, etwas zu leisten und zu wachsen. Ne? Aber wie du sagst, das kann verschiedene Dinge haben. Ich habe in den letzten Monaten extrem viel Englischunterricht genommen, weil ich halt hier in der Bude gefangen war und dann festgestellt habe, über eine bestimmte Plattform kann man sehr toll weltweit mit Menschen Englisch reden. Und habe dann und bin persönlich international gewachsen und habe jetzt die englische Sprache deutlich besser auf dem Kasten als vorher. Klammer auf, in der Schule fast gar nicht, Klammer zu. Und das ist ja Wachstum, wo man jetzt sagen würde, ja, ist doch super, dann kannst du jetzt auch Vorträge auf Englisch halten oder einen Podcast auf Englisch oder. Und dann sagst du, ja gut, aber das ist ja wieder, also sofort macht man wieder diesen Schwenk. Dieses Gefühl, was ich habe, diese schreckliche Schulzeit, wo mein Englisch meine englische Sprache, der ich nicht mächtig war, mit Unterkurs oder noch gerade so die Note 4, abgestraft wurde, dass ich dieses Gefühl losgeworden bin, dass ich jetzt mich mit Menschen weltweit ganz, nicht nativ, aber fast, also ohne Probleme kann ich Leute verstehen, kann sehr gut reden mittlerweile. Das Gefühl ist ja das wahre Wachstum. Also wenn ich jetzt irgendwo, weiß nicht, neulich hatte ich irgendwie bei einer digitalen Veranstaltung, ging was nicht, da kam der IT-Support, der saß in Holland, da habe ich erst auf Plattdeutsch mit dem geredet und dann auf Englisch. So, ne? Und das war einfach geil. Ne? Und da habe ich jetzt nicht mehr verdient. Da kam jetzt keiner, hat gesagt, so, jetzt hast du 100 Euro mehr, weil du hast ja mal zwischendrin ein bisschen Englisch gefaselt. Ne? So. Also, und das ist ja dieses Wachstum, ne? Und das ist wie früher in diesen Diskussionen, Kultur kann man nicht messen. Ja, wie soll ich denn wissen, ob die Mitarbeiter glücklicher sind? Wie soll ich denn wissen, ob jetzt hier die Leute weniger unzufrieden sind mit dem Chef und so? Und dann macht man so komische Evaluationen, wo man sagt, jetzt haben wir es ja irgendwie drin, aber in Wahrheit dominiert ja die Zahl aus dem Controlling. Und das ist vergleichbar, würde ich sagen, nur auf einer anderen Ebene.
Absolut, absolut. Ich glaube, hier sind zwei Punkte. Das erste ist, zum Thema Wachstum versus Suffizienz, da würde ich gleich nochmal was dazu sagen. Aber der andere Punkt, weil du es gerade gesagt hast, die Zahlen aus dem Controlling. Und da finde ich, das ist eine total gute Überleitung auch zu dem Thema Verantwortungseigentum beziehungsweise Gesellschafts- oder Rechtsform von Unternehmen. Ne? Ich sag mal, solange, es gibt ja diese, das läuft in Deutschland unter dem Stichwort Purpose Economy, das ist ja auch so eine, ich glaube, es ist ein Verein, die sich vor allem für das Thema Verantwortungseigentum einsetzen. Also sprich, dass sozusagen ein Unternehmen auch den Leuten gehört, die da drin arbeiten und eben nicht irgendwelchen Investoren, Aktionären, wie auch immer, die sozusagen einfach nur Geld arbeiten lassen wollen und nicht sozusagen diese Verbindung haben. So, und natürlich, solange man dieses Konstrukt hat, also womit ich jetzt gar nicht sagen will, okay, Aktionäre oder AGs oder Investitionen sind per se irgendwie schlecht. Ich sag, so wie sie heute aufgesetzt beziehungsweise ausgelebt werden, haben sie einfach viele Nachteile. Und der erste Nachteil ist natürlich der, wenn ich eine große AG bin, dann habe ich Menschen, die geben ihr Geld mir, damit ich das vermehre. Das ist dann als Unternehmen, in dem Moment ist eigentlich meine Aufgabe nur noch, jetzt wirklich sehr platt runtergebrochen, das Geld dieser Aktionäre zu vermehren. Sprich, alle Überlegungen im Sinne von, warum wurde dieses Unternehmen gegründet? Was ist unser Purpose? Was war mal unsere Vision im Sinne von, wir wollten vielleicht irgendein Problem der Menschen lösen? Ist hinfällig sondern es geht nur noch darum, das Geld dieser Aktionäre zu vermehren, weil sonst gibt's Ärger, sonst bin ich als CEO mein Job los. Und das zieht so einen langen Rattenschwanz nach sich. Auch dieses, wenn dann im Unternehmen Unzufriedenheit entsteht, Mitarbeiterunzufriedenheit, das Thema Kultur, was du gerade angesprochen hast, hängt alles zusammen, weil das hat für den Aktionär kein Mehrwert in dem Sinne. Und das ist, finde ich, in diesem ganzen Komplex, Kapitalismus, ja, nein, Marktorientierung oder wie auch immer, da sind so viele Bausteine, die da reinspielen, die zusammen greifen oder auch greifen müssen, wenn man was verändern will, das ganze System, da, ich weiß immer gar nicht, wo man anfangen kann oder müsste sozusagen. Ne?
Wir hatten ja Frank Dobheide hier mit seinem Buch Gott ist ein Kreativer, kein Controller, der sehr viel rumgemotzt hat, wie die Zahlendominanz in der Welt nun mal so ist. Oder das sehr amüsant auch ja in diesem Buch aufgeschrieben hat. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass ich kann heute mit Geld vielleicht leichter Geld verdienen als mit meiner Arbeitskraft, ne? Indem ich einfach in Bitcoin investiere oder in irgendwelche Hebelprodukte oder in Aktien oder so. Das heißt, Geld vermehrt sich wie von selbst, wie von Zauberhand. Und jetzt sagt mir einer, geh doch irgendwie hier arbeiten und hier zimmer da mal rum oder so.
Klar, also das ist natürlich, ne, der Mensch ist ja natürlich auch ein Komfort, jemand, der Komfort mag oder ne, seine Komfortzone mag, das ist auch alles irgendwie nachvollziehbar. Aber ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass Geld letztendlich eine menschliche Erfindung ist. Ne? Das ist halt eigentlich ein total, ich will nicht fast sagen, theoretisches Konstrukt. Also, ne, also es ist nicht theoretisch, aber es ist ein Konstrukt, was sich halt mal Menschen ausgedacht haben. Und ich glaube, da kommen wir auch so langsam so ein bisschen zum Wurzel des Übels, also zumindest in meiner Sichtweise, ist halt genau dieses, wenn halt Geld der Selbstzweck ist. Weißt du, ich finde halt zu sagen, hey, ich mache irgendwas super gerne und vielleicht bin ich auch super gerne CEO und vielleicht bin ich auch super gerne Unternehmer oder vielleicht bin ich super gerne Sekretärin oder Hausmeister oder weiß ich nicht was. Und Leute bezahlen mich dann auch noch dafür, weil ich ihnen damit was Gutes tue, was abnehme, keine Ahnung. Alles cool. Aber zu sagen, ich mache irgendwas nur noch, um des Geldes willen, also wenn Geld dieser Selbstzweck wird und dann vor allem etwas, was eigentlich schon nur so ein menschliches Konstrukt ist, dann noch zu sagen, das vermehrt sich von, also nichts vermehrt sich von selber. Ich meine, das, eigentlich wissen wir das alle.
Also ich mag ja auch gerne diese Diskussion Schein oder Sein, ne, mit dieser sozialen Maske und so. Und jetzt nehmen wir mal an, jemand darf nicht sein, sondern spielt den Schein, setzt sich jeden Morgen so eine Maske auf, die wird dann irgendwann so eine Jim Carrey, die wird dann eins mit dir, du bist dann auch nicht mehr du, du bist irgendwas anderes und jetzt rennst du noch dem Schein hinterher, also Schein auf Schein, das denke ich jetzt gerade. Ja. Und das Interessante ist, der Schein ist ja auch dann der Schein, also auch, boah, das ist ja hier, puh, das ist ja hier eine geniale Wortkombination, die wir hier gerade entwickeln, das schneide ich raus, wird extra als Mini-Schnipsel bei LinkedIn geteilt. Nein, aber das, also weißt du, wie ich meine, das ist ja absurd, ne? Also dieses der Schein des Geldes, diese Illusion oder Vision oder was auch immer, es kann ja auch Realität werden, ja, aber dem hinterher zu rennen, sich zu verstellen, dann nicht mehr man selbst zu sein und dann irgendwie im schlimmsten Fall ein Leben lang sich da zu verstellen, beziehungsweise, oder wie es bei dir ja auch war, dieses Unterbewusste, irgendwas ist da, irgendwas strebt dagegen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle spüren, sei es in Projekten oder im ganzen Job oder auch im Privatleben. Ne? Jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle haben gesagt, du musst ein Haus kaufen, jetzt hast du das auch gemacht, jetzt hast du irgendwie eine Million, so eine rote Zahl da irgendwie auf dem Bankkonto und das macht dich völlig krank oder so. Das kann ja auch sein. Ne? Und dann diese ganzen, ja, du musst so sein und das Geld ist so dieser große Aufhänger. Ne? Und
ja, auch dieses du musst so sein oder du musst das haben, ist ja genau, also wenn man, das ist mir jetzt einfach in den letzten Monaten, wo ich mich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt habe, immer wieder aufgefallen, wenn du diese ganzen Gedanken immer bis zu Ende denkst, dann landest du letztendlich immer bei, dass es um Geld geht. Oder um, ne, also genau wie dieses, okay, du musst, ich sag mal, dieses Eigenheim, also Gesellschaftsbild klassischerweise, ne, auch man sollte so mit Anfang, Mitte 30, was weiß ich, dann so dieses Häuschen im Grün, das ist schön, Wohneigentum zu haben, ganz sicher, ne, streitet keiner ab, aber der Punkt ist, wem nutzt denn dieses Häuschen, natürlich dir als Wohnraum, aber wer hängt da alles dran an Industrie, ne? Das ist wieder Arbeitsplätze, es ist wieder Wirtschaftsleistung, es ist wieder, ne, es wird wieder Wachstum, ne? Der Wohnungsmarkt wächst, die Baubranche wächst. Ist also alles zielt schon wieder darauf ab, ne? Also es wird dir eingebläut, du musst irgendwas machen. Klar, was vielleicht auch du auch willst, aber was trotzdem zumindest im Nebeneffekt wieder genau diesen Effekt hat. Irgendwas wächst, irgendjemand verdient damit wieder Geld. Ich will das gar nicht verteufeln, ne? Ich will einfach nur sozusagen eben darauf hinweisen, dass wenn man über diese Dinge nachdenkt, kommt man immer, ich habe zumindest gerade noch nichts anderes gefunden, wo man nicht im Endeffekt dann dabei rauskommt, dass es eigentlich wieder darum geht, die Wirtschaft anzukurbeln.
Ja, und das ist ja auch dieses Argument, wenn man sagt, okay, lass mal den Kapitalismus neu denken. Vielleicht gibt es noch andere Komponenten. Dann kommt ja als erstes, habe ich hier in diesem Podcast schon tausendmal gesagt, na ja, Kommunismus oder was? So, nein, es gibt ja, haben wir gemerkt, läuft nicht, so funktioniert irgendwie nie. Also gucken wir mal, wie wir es trotzdem, das, was wir jetzt haben, vielleicht ein bisschen anders umgestalten können. Und dann wird ja immer, und das ist ja das Absurde, immer mit der Keule Arbeitsplätze geschwungen. Und das ist egal, ob das Volkswagen vor ein paar Jahren war, die dann gesagt haben, Elektro, seid ihr bescheuert, 80.000 Arbeitsplätze, das weiß ich noch ganz genau, es war dieser Zeitungsartikel mit 80.000 Arbeitsplätze sind in Deutschland bedroht, großer Aufschrei. Jetzt werden die gefeiert als super Elektropionier und so. Ne? Also komischerweise, wenn man muss, geht's dann doch ganz schnell, dann braucht man sogar Arbeitsplätze. Ne? Also ja, also wo das jetzt hingeht und so, das weiß ich auch nicht. Vielleicht kriege ich morgen eine E-Mail, wo jemand sagt, ja, aber in 2 Jahren sind wirklich 80.000 Arbeitsplätze weg. Ja, sind die weg oder sind die anders? Also weiß ich nicht. Das ist auch so ein Ding.
Absolut.
Aber diese Keule wird ja immer direkt geschwungen. Also wir müssen die Arbeitsplätze retten. Wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten. Wenn wir was verändern, dann. Und selbst bei Systemen, die offensichtlich nicht funktionieren. Nehmen wir jetzt mal die gesetzliche Rentenversicherung, wo man quasi ausrechnen kann, dass das nicht so funktioniert oder nicht so nachhaltig bleiben kann. Haftet man am System, weil man hat das ja immer schon gemacht. Und ja, deshalb, wie du schon sagst, du willst es nicht verteufeln, aber du willst dass man drüber nachdenkt.
Genau, ja. Und ich glaube, der Punkt ist auch dieses Thema mit den Arbeitsplätzen. Ich meine, ja, Arbeitsplätze sind wichtig, damit Menschen, die in Anstellung arbeiten möchten, ihren Lebensunterhalt verdienen und ein gutes Leben haben können. Das streitet ja auch keiner ab. Der Punkt ist, auf der anderen Seite wird dann sozusagen, wir haben ja die Digitalisierung, die reden wir uns ja auch nicht ein, die ja zu enormen Effizienzgewinnen führt, ne? Wo man halt dann denkt, ja, das und da wäre zum Beispiel mal so ein Punkt zum Einhaken, ne? Also ich mache jetzt, wenn man es mal ganz auf ein einfaches Beispiel runterbricht, ja, ich brauche vielleicht nur noch 50 Leute statt 100, weil irgendeine künstliche Intelligenz, irgendein Roboter, irgendwas auch immer, die Arbeit übernehmen kann. Aber dann kann ich auch einfach sagen, okay, cool, dann bleiben alle 100 Leute zwar da, arbeiten aber nur noch 50%, kriegen aber das gleiche Gehalt, weil wir machen ja dank dem Roboter und dank der künstlichen Intelligenz den gleichen Umsatz. Das ist jetzt natürlich eine sehr vereinfachte Rechenweise, aber an so einem Punkt mal mit so einem einfachen Milchmädchenbeispiel oder Milchjungebeispiel einzuhaken und zu sagen, okay, wäre sowas denkbar, dass man einfach mal drüber nachdenkt, warum nicht dann umverteilen, anstatt zu sagen, oh, wir können Effizienz steigern durch die Digitalisierung, aber dann müssen wir natürlich die Arbeitsplätze rausschmeißen. Also da gibt's ja so viele Möglichkeiten und da wird meiner Meinung nach zu wenig angesetzt überhaupt, das mal zu überlegen, dass das vielleicht eine Alternative sein könnte.
Ja, und wenn man diese Alternativen vorstellt, da sind wir auch ja bei Lasse Reingans mit seiner 25-Stunden-Woche, die ja grandios funktioniert, was ich auch schon tausendmal vorgestellt habe auf Vorträgen. Ich glaube, es gibt keinen, der mehr Werbung für Lasse Reingans macht. Nicht mal Lasse Reingans selbst macht so viel Werbung für sich wie ich. Und, nein, Quatsch, aber liebe Grüße, Lasse. Auf jeden Fall, er hört den Podcast manchmal. Ja, und dann kommt immer so als Argument, ja, aber das geht ja nicht und so. Und dann gibt es dann aber wirklich kleine Unternehmen, aber auch Abteilungsleiter, die dann auf einmal Dinge ausprobieren und man merkt auf einmal, ach, funktioniert ja. Ne? Und da ist jetzt keine 25-Stunden-Woche draus geworden, ist jetzt nur eine 34-Stunden-Woche draus geworden. Aber hey, da haben Leute 6 Stunden Zeit, die sie für andere Dinge einsetzen können. Und das ist ja auch, und jetzt sind wir beim Thema Wachstum und Wohlstand, wenn ich auf einmal 6 Stunden bei gleichem Gehalt mehr Zeit habe, meiner Freizeit zu haushalten.
Ja.
Und jetzt auch nicht mehr pendeln muss, weil ich vielleicht auch einen digitalen Arbeitsplatz bekommen habe. Also habe ich vielleicht nochmal irgendwie 4 Stunden, das heißt vielleicht sogar 10 Stunden mehr pro Woche, wo ich mit Kindern, mit Familie, mit ehrenamtlichen Dingen, mit Hobbys, was auch immer, oder mit Sport, ich bin länger fit oder was auch immer. Das ist ja auch Wachstum, aber das wird nicht gewertet. Wir gucken am Ende immer nur auf diese eine Zahl und die nennt sich Umsatz.
Genau. Und wie du es gerade so schön gesagt hast, ne, das ist ja auch Wohlstand, wo ich denke, ja, vielleicht ist auch Wohlstand immer noch landläufig falsch definiert im Sinne von Haus, Auto, sicherer Job, jetzt mal als, ne, so als plakatives Beispiel, sondern vielleicht ist Wohlstand auch eher Wohlfühlen, ne? Also im Sinne von, ja, ey, ich habe mehr Zeit mit der Familie, ja, es ist weniger stressig. Und also das ist auch was, was man mal durchdenken könnte, ne? Wie definieren wir Wohlstand und ist das noch zeitgemäß oder wäre Wohlstand Wohlfühlen, Wohlfühlindex, keine Ahnung, ne? Also da geht es schon Richtung Gemeinwohl und keine Ahnung, wäre das mal eine Maßgröße, die spannend wäre. Ist das eine und das andere, habe ich vorhin gesagt, würde ich gerne auch noch was dazu sagen, das Thema Suffizienz. Ne, also im Sinne von zu sagen, okay, dieses Streben nach Wachstum, selbst ich sag mal, wenn man es positiv belegt, im Sinne von persönliches Wachstum oder ne, Wachstum an Zeit, ne, so, aber man kann auch einfach, also dann ist es zwar trotzdem schön, aber es tut nicht ausnehmen, dass man auch mal drüber nachdenkt, okay, vielleicht ist auch eine Suffizienz im Sinne von Genügsamkeit, vielleicht reicht's auch einfach gerade, dieses, wo steht denn geschrieben, dass man immer mehr haben muss, dass man immer mehr Autos braucht, mehr Paar Schuhe, mehr ein größeres Haus, eine größere Wohnung, einen schickeren Kinderwagen, ich weiß nicht was, ne? Also was Leute, aber einfach mal zu sagen, dieses, warum kann, also ich glaube, das passiert viel zu selten, dass Menschen mal so in sich gehen. Menschen, aber auch Organisationen, Firmen, ne, das ist wahrscheinlich die ganze Gesellschaft, mal sagen, okay, was habe ich denn eigentlich? Und hey, vielleicht reicht mir das auch echt aus und es muss gar nicht mehr sein ständig. Und das ist auch ein Gedanke, der, ich glaube, der noch viel zu selten gedacht wird oder zumindest in der öffentlichen Diskussion zu wenig vorkommt.
Da kommt aber dann auch immer das Totschlagargument. Also wir sind ja auch in der Bubble, ne? Wir sind irgendwie in der Wissensarbeitswelt, wir haben studiert, so, das heißt, wir sind auch in bestimmten Kreisen unterwegs. Da monieren wir, warum denkt ihr nicht drüber? Und jetzt kommt das Totschlagargument. Ja, was ist mit denen, die nicht studiert haben? Was ist mit denen, die sich überhaupt nicht um diese Themen scheren, die einfach nur jeden Monat über die Runden kommen wollen? Wieso sollten die sich überhaupt um diese Dinge Gedanken machen? Was würdest du da sagen? Weil das ist auf der einen Seite, trifft mich das immer, wenn ich denke, ja, okay, ganz krasses Beispiel, alleinerziehend, 800 € im Monat netto, 2 Kinder, eine Wohnung in Berlin, irgendwie am Stadtrand, absolut kein einfaches Leben. Da sind die Themen egal. Bin ich bei dir. Aber ist das so, dass wir dann sagen, ja, die Leute interessiert es ja nicht und die kann es auch nicht interessieren und natürlich will die 100 € mehr im Monat oder 200 oder 500 oder irgendwann eine größere Wohnung oder ein Auto oder überhaupt mal in Urlaub fahren. Aber da sind wir bei den Themen Ungleichheit, ne? Also das ist ja nichts, was
absolut.
Man nimmt da jemanden, den man quasi, also den man keine, wo man sagt, ja, das ist unter der Norm, das ist unter dem Durchschnitt. Und das jetzt als Argument zu nehmen, dass wir nichts verändern können, das ist ja auch irgendwie absurd, ne?
Ich bin bei dir, ne? Also das ist im Sinne von, ja, das ist hier First World Problems oder ne, irgendwie Luxusgeschwafel.
Ja.
Das ist ein Totschlagargument und das ist ja auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber ich glaube, auch da ist der Punkt zu überlegen, anstatt da im luftleeren Raum zu diskutieren, sondern zu sagen, okay, aber was bedeutet das denn konkret, ne? Und dann fängt es zum Beispiel an, okay, alleinerziehende Mutter, jetzt gehen wir mal davon aus, sie ist berufstätig, aber es kommen eben nur, was weiß ich, ne, 1200 € im Monat rum. Und klar hätte sie gern 500 € mehr, damit größere Wohnung, damit das Kind ein eigenes Zimmer oder weiß ich nicht. Dann ist natürlich der Punkt, okay, in welchem Bereich arbeitet sie? Und dann zum Beispiel in diesem Bereich Job gibt's sicherlich Leute, die wahnsinnig viel mehr verdienen. Und dann kommt so ein Thema, wo ich sage, okay, es gibt ja auch Ansätze, zum Beispiel, dass innerhalb von Firmen Gehaltsgefälle kürzer, wie nennt man das, schmaler, also nicht so groß sind, ne? Also dass man sagt, ja, genau. Okay, sozusagen der am wenigsten verdient und der am meisten verdient, da darf der am meisten verdient, nur das 10-fache, 50-fache, wie auch immer, dasjenige, also das Gehaltsverdienen, das der wenigste verdient. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel solche Instrumente benutzen würde, dann würde man auch die Leute, sage ich mal, für die unsere Diskussion jetzt eben so eine Luxusdiskussion ist, weil sie wirklich existenzielle Sorgen haben, dann könnte man denen aber auch helfen. Und dann hätten die irgendwann hoffentlich, wenn die Welt so funktionieren würde, dann irgendwann aber auch hoffentlich irgendwann ein Level erreicht, wo man sagt, ja, okay, und jetzt kann ich drüber nachdenken und sagen, hey, eigentlich ist es so, wie es jetzt ist, cool und es reicht jetzt auch.
Jetzt sind wir hier beim Totschlag-Argument-Roulette. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich habe noch eins. Ich höre auch gerne mal in der Finanzszene so mit rein und da wird immer gesagt, das Kapital ist ein scheues Reh, sobald wir hier irgendwie was anziehen oder so. Und auch bei dieser Diskussion, wie viel mehr darf eine CEO verdienen als das unterste Gehalt, was man pro Monat ausschüttet. Wie hoch darf diese Spanne sein? Da wird immer gesagt, ja, wenn das passiert, dann gehen die alle in die USA. Und wenn wir das hier in Deutschland machen, die Chinesen, die Inder, denen ist Klimawandel auch egal. Und denen, die machen, und ne, immer dieses, dann heben wir es so auf so eine Dimension, wo ich sage, ja, dann als nächstes sagen wir, ja, es gibt auf andere Planeten, da ist das genauso, oder? Das ist also the next level dann. Also wir können das immer weiter ausdehnen. Und ja, ich weiß nicht, das sind so Dinge, die regen mich auch auf, weil da hört auch so eine Diskussion dann auf. Ne? Das ist dann so. Ja, Kapital ist ein scheues Reh, okay, verstehe ich. Jetzt gehen alle CEOs in die USA, weil man hier irgendwie nicht mehr 15 Millionen verdienen kann, sondern nur noch 1,5. Hä? Warum?
Ja, voll. Also, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich finde, ich hatte gerade einen guten Gedanken dazu. Dann sollen die in die USA gehen. Punkt. Dann sind wir die los. Also, ja. Ich bin da nicht böse. Und ich bin mir sicher, es gibt genug andere, die auch deutsche Staatsbürger, die dann so einen CEO-Posten in Deutschland übernehmen würden, für von mir aus irgendwie nur noch 150.000 € im Jahr, was durchaus total ausreichend ist. Das muss man halt einfach auch mal sagen. Ne? Also ich meine, keiner braucht Millionen. Also what for? Also das ist totaler Quatsch. Also das klingt, ich glaube, es ist immer so eine schöne Vorstellung, aber es ist ja sogar bewiesen, wissenschaftlich, wenn man das so sagen kann, dass zu viel Geld auch wieder unglücklich macht. Ne? Ich glaube, da ist so eine Grenze, ja, 80.000 oder so, die ist nicht mal so super hoch, ab wo das quasi schon wieder anfängt zu kippen, dass man eigentlich gar nicht mehr happier wird. So, also das mal das eine, dann sollen die halt gehen. Und das andere, und das finde ich eigentlich viel schlimmer, ist, dass diesem Totschlagargument, ja, dann gehen die alle in die USA, liegt eigentlich ein ganz negatives Menschenbild zugrunde. Und zwar das Menschenbild, dass der Mensch per se gierig ist. Und klar, es gibt gierige Menschen und ja, unser System ist momentan so aufgesetzt, dass es das fördert, aber ich habe ein positives Menschenbild und ich glaube, dass eben es genug Menschen gibt, die altruistisch veranlagt sind, die weiterdenken, die sich wirklich um unseren Planeten und zukünftige Generationen kümmern, die denken, ja, es ist auch der globale Süden hat ein Recht, hier irgendwie ein bisschen besser dazustehen, die auch sagen, hey, ich muss nicht Millionen verdienen, sondern ich kann mich einbringen. Natürlich will ich auch ein gutes Leben führen mit einem guten Gehalt. Das ist ja auch, steht gar nicht zur Debatte, das steht jedem zu. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, zu erkennen, was, ne, was für ein Menschenbild hat man. Und jetzt, dann darfst du was dazu sagen, was mir gerade sehr viel Hoffnung gibt in dem Umfeld ist, dass ich im Moment auch durch meine Dozentenstelle und auch durch jetzt aktive Beteiligung in verschiedenen Netzwerken in diesem Umfeld unglaublich viel junge Menschen erlebe, die genau so sind, die ein gutes Menschenbild haben, die sagen, hey, wir sind nicht so, wir können uns am Gemeinwohl orientieren, wir können nachhaltig leben und wirtschaften, die Ideen dafür haben, wo ich denke, ja gut, dann sollen die, sorry, alten weisen Männer in die USA abwandern, ja.
Ja, also ich wurde schon öfter nach Vorträgen oder während Vorträgen gefragt, wenn ein Unternehmen sich verändert oder verändern müsste und da gibt's ganz viel Widerstand, was man da machen kann. Und dann habe ich immer, wenn das dann junge Menschen gefragt haben, häufig kam diese Frage von irgendwie so 25-Jährigen gerade oder auch in der Ausbildung oder so, ja, wir merken, wir müssen was verändern, aber ich habe das Gefühl, viele wollen nicht und so. Dann habe ich immer gesagt, ja, du bist noch jung genug, du musst einfach warten. Also auch Glaubenssätze, Kultur wächst ja auch raus und stirbt aus. So, das ist einfach so, ne? Also jede Generation bringt wieder was Neues rein. Und ich bin auch optimistisch, dass die neue Generation, die jungen Menschen, wirklich mit diesen Dingen nochmal anders umgehen. Also Fridays for Future, die haben eine ganze Generation geprägt und die werden irgendwann ins Berufsleben eintreten oder sind schon drin. Und die haben ein anderes Verständnis, weil die wissen ja, super, wir haben nicht mehr 20 Jahre hier auf diesem Planeten oder 30 oder 20, bis ich da ins Altenheim komme und dann lebe ich da noch 20, sondern ich habe noch 60 Jahre oder 70. Und das verändert die Perspektive und das verändert ja auch das Verhalten. Und ich bin dabei, ich bin optimistisch. Ich glaube auch, die haben ein anderes Menschenbild. Und darum ist es aber auch so wichtig, dass wir darüber reden, weil, und das ist ja das Interessante, wenn wir nicht drüber reden, dann werden die ja vielleicht auch wieder sozialisiert an der Uni mit der VWL und dem dazugehörigen Menschenbild des gierigen Homo Ökonomicus, der ja eh seinen Nutzen maximiert und einfach nur sein Einkommen irgendwie nach oben schrauben will. Und das ist etwas, ja, ich sage jetzt nicht, das müssen wir verhindern, aber wir dürfen diese Gedankengänge ja äußern und irgendjemand dockt an und auch dieser Podcast wird manchmal auch an Hochschulen ausgespielt. Irgendjemand sagt, hört euch die Folge an oder so. Also liebe Professoren, vielen Dank, dass ihr es macht. Manchmal kriege ich so E-Mails von Studierenden, dass das so passiert ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, ne, dass man junge Leute auch so ein bisschen zeigt, hey, es gibt auch alte Menschen, ne? Und wir gehören nun mal, Jenny, leider dazu.
Mittelalt, maximal.
Mittelalt, genau. Aber für die 19, 20-Jährigen sind wir wahrscheinlich schon uralt. Und aber auch zu zeigen, hey, das ist nicht nur eine Generationenfrage, sondern es ist auch generationenübergreifend. Und das finde ich halt wichtig, ne? Es gibt genauso gut viele 80-jährige Vordenker, die sagen, ich habe zwar nur noch 15 Jahre oder so, wenn ich Glück habe, aber der Planet ist mir was wert gewesen. Das Leben auf diesem Planeten ist was Tolles und das soll doch bitte auch irgendwie in 200 Jahren den Menschen auch noch zur Verfügung gestellt werden. Ne? Und Also ich nehme jetzt mit aus diesem Gespräch, bin jetzt ganz elektrisiert, weil wir haben hier nichts geplant. Wir haben einfach gesagt, wir wollen quatschen und dann habe ich gesagt, lass doch kurz aufnehmen. Also so entsteht der Podcast mittlerweile. Redaktioneller Aufwand zero.
Ja, Marc, und, das ist total optimiert.
Ja, genau, das ist puh. Ich habe jetzt einen neuen Call bei Zoom. Nein, Quatsch. Und also ich nehme mit, dass wir deutlich mehr Fragen stellen müssen, dass wir den Horizont erweitern müssen, dass wir ganz viel gegen diese Totschlagargumente auch gegen angehen müssen. Ne? Vielleicht muss man da gar nicht gegen argumentieren, sondern fragen. Das hat mir neulich einer gesagt, wenn so, also auch im New Work-Bereich, wenn dann so Totschlagargumente kommen, Corona hat ja eine Menge auch ausgehebelt, aber da werden die gleichen werden wiederkommen in ein, zwei Jahren in bestimmten Organisationen, dass man dann einfach fragt, ja, wie meinst du das? Wieso? Mhm. Wie kommst du denn auf die Meinung und so? Und nach diesem 5Y-Prinzip von 5Y von Toyota bringt man die Menschen dann zur Ahnungslosigkeit. Ne? Also wenn dann so ein Totschlagargument-Mensch dann ankommt und man stellt, warum, nach spätestens 5 Fragen ist der blank und sagt, ja, eigentlich habe ich auch gar keine Ahnung. So, und das wäre so dieses, was man vielleicht, also das müssen wir, glaube ich, öfter mal praktizieren. Und das Thema Menschenbild, ne? Also und optimistisch bleiben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wenn wir jetzt alle irgendwie sagen, ja, ist halt so, die Chinesen machen es auch nicht und die Inder auch nicht und Trump, gut, der ist jetzt weg, aber der kommt vielleicht wieder und also dann geht die Welt morgen den Bach runter. Dann
können wir einen Laden jetzt zumachen.
Ja, das macht ja auch keinen Spaß. Also das hat auch nichts mehr mit Wachstum zu tun, wenn wir alle nur aufs Armageddon warten.
Nee, das stimmt.
Ja. Jenny, vielen, vielen Dank, dass wir hier schnacken durften und dass ich hier dieses Ding anschmeißen konnte.
Nee, war und, schön, hat echt Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Gut, dann hoffen wir, dass in vielen Universitäten ausgestrahlt wird und zumindest ein paar Leute mitnehmen, dass sie Fragen stellen, wenn immer argumentiert wird, dass wir alles Umsatzsteigerung brauchen, Wachstum brauchen. Mal hinterfragen. Ist das wirklich
Wenn jemand jetzt hört und sagt, eigentlich wollte ich VWL studieren, sagst du ja oder nein?
Ich würde sagen, ja, aber sehr gut raussuchen, an welcher Uni. Wie offen die ist für auch, also plurale Ökonomie, also ne, für andere oder die sehr neoklassisch.
Okay, ja. Wir verlinken deinen LinkedIn-Account. Du hast jetzt einen neuen Nebenjob. Gemeinwohlökonomie, Studienberaterin. Okay, genau. Such schon mal eine gute Liste raus.
Jawohl, mache ich. Gut, dank dir und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Das war das Gespräch mit Dr. Jenny Meyer. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast gerne gelauscht. Du hast die ein oder andere Idee mitnehmen können. In der nächsten Woche geht es weiter. Wir tauchen tiefer ein. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer alles Gute. Bis dahin. Ciao.